Hallo und herzlich willkommen zu Lizenz zum Reden. Wir sind ein James-Bond-Podcast, der sich aktuell jeden Film vornimmt, chronologisch. Und ein Wir bedeutet, ich bin nicht allein. Hallo Caro.
Hallo Micha.
Wie geht's dir heute?
Mir geht's ganz gut. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung.
Ja, ich auch. Wir haben ja schon zwei Roger Moore James Bond Filme hinter uns, denn wir treffen uns heute, um über Der Spion, der mich liebte, zu reden von 1977. Das heißt, wir haben Leben und Sterben lassen durch Der Mann mit dem goldenen Colt. Roger Moores dritter Auftritt als James Bond im Original The Spy Who Loved Me. Und ja, ich habe ihn mir morgens angeguckt. Lass mich so anfangen. Und Fans der Reihe wissen, okay, wenn Michael sich morgens einen James-Bond-Film anguckt, dann ist seine Stimmung meistens gut, wenn er einsteigt. Ich bin wirklich sehr gespannt, was du gleich sagen wirst. Aber du siehst ein Lächeln in meinem Gesicht. Nein, okay, ich bin so, ey, ich will über diesen Film reden. Aber wir machen es
der Reihe nach.
Deren Reihe nach, genau. Okay, der Reihe nach bedeutet, ich muss mich erstmal wieder entschuldigen, weil ich mal wieder Blödsinn erzählt habe. Und zwar, es hat lange in meinem Kopf gearbeitet. Aber über all die Folgen bisher habe ich immer groß erzählt, also nicht in jeder Folge, aber wenn es um das James-Bond-Theme ging, ja, das ganz Bekannte mit der Gitarre, habe ich immer erzählt, das ist von John Barry. Ist es gar nicht. Mm-mm. Tatsächlich, John Barry hat das nicht komponiert. Das war nämlich, jetzt muss ich nachgucken, nicht, dass ich was Falsches erzähle, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Das war Monty Norman, der im Sommer 1961 für das Musical A House of Mr. Beavers den Titel Bad Sein, Good Sein geschrieben hat. Beides wurde nicht veröffentlicht. Als es darum ging, hey, wir brauchen irgendwie noch ein Aufmacher-Ding für diesen James Bond, den allerersten, irgendwas Cooles, meinte der gute Monty, ey, ich habe da was in der Schublade. Und zack, bumm, es war da. Das Bond-Theme. Also all die Folgen, in denen ich irgendwie in einem Nebensatz erwähne, John Barry hat das Theme geschrieben, hat er nicht. Monty Norman war das. Und das richtig Schlimme ist, es ist mir nicht nach der ersten Folge, wo ich das erzählt habe, aufgefallen, nicht nach der zweiten. Irgendwann die Tage wache ich so morgens auf und denke, Moment, aber so funktioniert.
Ja. Lustig ist, dass es mir auch nicht aufgefallen ist, dass du das erzählt hast, weil das wusste ich tatsächlich, dass es nicht John Barry war. Aber ja. Ja, anscheinend habe ich nicht aufgepasst, was du da so erzählst.
Ja, weil ich. Okay, ja, wir hören uns also vielleicht gegenseitig gar nicht zu. Wir sind so überzeugt von uns, was wir hier erzählen, dass wir uns nicht zuhören. Nee, ich glaube, ich habe das eben immer so in einem Nebensatz fallen lassen. Also wirklich so, ja, und die Musik komponiert von la 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 la, ja, und das Theme John Barry und dann wieder weitergemacht. Ich glaube tatsächlich einfach das immer so in den Nebensatz fallen lassen. Aber hiermit tatsächlich Monty Norman. Ich versuche mir das auch zu merken und in den nächsten Folgen nicht wieder von John Barry zu sprechen. Okay, sollen wir ein bisschen in die Vorgeschichte einsteigen, Caro, zu Der Spion, den ich liebte? Ja. Alles klar. Im Jahr 1977 ist dieser Film veröffentlicht worden. Was bedeutet, es ist 3 Jahre später als Der Mann mit dem goldenen Colt. Was bedeutet, Roger Moore ist im Jahr der Veröffentlichung 50 Jahre alt. Schaut euch diesen Film an. Der Mann ist 50 Jahre alt. Hä, hey, also, der hat sich wirklich gut gehalten.
Allerdings. Also,
ich bin sehr beeindruckt. Ich hatte das, also ich wusste schon, er ist älter, keine Frage, aber ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Also 50 Jahre alt. Okay, merkt euch das mal. So, es ist Roman Nummer 10 oder Nummer 9, je nachdem, ob man den Kurzgeschichtenband mitzählt oder nicht. 10, wenn man mitzählt, 9, wenn man nur die Romane nimmt und nicht die Kurzgeschichte dazu oder die Kurzgeschichtensammlung. Der Unterschied zum Buch ist praktisch alles. Sie haben nur den Titel übernommen, Der Spion, der mich liebte und alles andere völlig gekickt. Aber ich habe gelesen, tatsächlich lag das auch daran, dass Ian Fleming gesagt hat, die Story von dem Buch ist so bescheiden, ich will nicht, dass das als Film gemacht wurde. Hast du das auch gelesen gehabt?
Ja, genau. Also ich habe gelesen, dass Ian Fleming den Film, nicht den Film, sondern dieses Buch nicht gemocht hat. Und deswegen wollte er auch nicht, dass es in Paperback veröffentlicht wird. Es wurde ja auch sehr viele Jahre, beziehungsweise bis nach seinem Tod gar nicht veröffentlicht als Paperback. Mhm. Und erst hinterher rausgebracht. Und genau, nein, wollte er nicht.
Wollte er nicht. Dabei muss ich sagen, es ist das erste Buch, bei dem ich denke, das würde ich sehr gerne lesen, weil es ist aus der Ich-Perspektive einer Frau geschrieben.
Richtig.
Also.
Eine Spionin.
Freunde. Ja. Ich bin wirklich kurz davor zu gucken, ob es in der Stadtbibliothek hier in meiner Stadt dieses Buch zum Leihen gibt. Wahrscheinlich nicht. Also vielleicht werde ich es irgendwo in einem Antiquariat finden oder so. Aber wenn ich mal drüber stolper, werde ich mir das Buch also wirklich durchlesen. Das finde ich super spannend. Schade, dass er das so irgendwie überhaupt nicht interessant fand. Okay, dann würde ich gerne den Drehbuchpunkt an diese Stelle setzen, weil das bedeutet, man nimmt ja nur den Titel und muss dann irgendwas anderes basteln aus dieser Geschichte. Das Drehbuch hat geschrieben und wenn ihr euch an die letzte Folge erinnert, der Mann mit dem goldenen Colt, ich habe gefordert, Freunde, macht was anders. Ich habe keine Lust mehr auf diese wiederkehrenden Elemente, die aussehen wie, wir haben das Drehbuch genommen von einem der Filme davor und einfach den Titel oben geändert. Ein bisschen was ist passiert, muss man sagen. Okay, Richard Maibaum war wieder involviert in das Drehbuch, aber die Überarbeitung und die endgültige Version hat ein Mann namens Christopher Wood übernommen. Der taucht, glaube ich, in diesem gesamten Bond-Universum nur in diesem Film auf. Ich glaube, der hat keine weitere Drehbucharbeit hier geliefert. Aber tatsächlich war Richard Maibaum nicht der Erste, der an diesem Drehbuch gearbeitet hat. Hast du das auch gelesen?
Ja.
Genau, da waren ganz viele Leute dran beteiligt. Ich zähle mal auf, wen ich hier alles stehen habe. Nicht, dass die Namen mir, manche sagen mir was, dazu komme ich gleich. Sterling Siffeland, Ronald Hardy, Anthony Burgess, Derek Marlowe und John Landis waren über die Jahre an diesem Drehbuch beteiligt. Und wenn jetzt alle denken, John Landis, kenne ich doch. Sagt dir der Name John Landis was?
Nö.
Schade, sehr schade. Das ist nämlich der Regisseur von unter anderem The Blues Brothers.
Ah, okay.
Okay, du kennst den Film The Blues Brothers?
Ja, tatsächlich.
Ja? Ja, okay. Eine der Sachen bei den Blues Brothers, und denke dran, also die haben immer Teile von diesen Drehbüchern mit übernommen, ja? Richard Maibaum hat es dann übernommen und Teile davon von den Vorgängern übernommen, ein bisschen weitergearbeitet. Dann kam eben Christopher Wood, der das Ganze komprimiert in das aktuelle Drehbuch gepackt hat. John Landis, Blues Brothers, ja?
Mhm.
Was machen die Blues Brothers immer, wenn irgendwas explodiert und sie es überleben? Erinnerst du dich?
Nee, nicht.
Sie kommen ja ein paar Mal in Lebensgefahr, ja?
Ja, ja, das schon, aber
genau, weil die Ex-Freundin von John Belushi sie immer töten will, weil sie so einen Hass auf ihn hat. Und dann gibt es mehrere Szenen, wo sie auf sie schießt oder sie ein ganzes Haus in die Luft sprengen. Und die zwei stehen immer auf, aus Schutt und Asche sozusagen. Ja, Achtung, stehen aus Schutt und Asche auf und wischen sich so den Staub ab. Und ich sehe, Caro lacht. Und warum sie lacht ist, einer der Bösewichte macht exakt mehrmals in diesem Film genau dasselbe. Und ich dachte so, ey, wenn sie das nicht übernommen haben von dem John Landis, der auch an dem Drehbuch von Blues Brothers beteiligt war, dann weiß ich auch nicht.
Stimmt.
Vielleicht liege ich völlig falsch, aber ich hatte so Blues Brothers Vibes.
Du hast so recht, ja.
Ja.
Und weißt du, wer noch beteiligt war? Den du nicht aufgezählt hast in deiner Auflistung?
Oh, nee.
Tom Mankiewicz war auch beteiligt.
Ha!
Aha.
Sehr schön. Den haben wir letztes Mal und Diamantenfieber, glaube ich, war
genau.
Das, oder? Ja. Okay, ja. Okay. Nee, den hatte ich tatsächlich, den habe ich wohl überlesen oder ausgeblendet, weil ich ihn für vieles verantwortlich mache. Nein, das tue ich gar nicht. ja, also drehbuchtechnisch und handlungstechnisch muss ich sagen, habe ich das Gefühl, ich weiß, wann Richard Maibaum das Kommando übernommen hat. Oder welchen Part sie von Richard Maibaum übernommen haben. Aber dazu kommen wir vielleicht später, wenn wir ein bisschen über die Story reden, wenn du willst. Oder sollten wir es jetzt geben?
Nee. Erstmal die Story.
Okay, die Story. Ich würde gerne noch ein bisschen die Vorgeschichte erzählen. Weil
ach,
es hat sich
so
noch
sind wir noch nicht
gehen.
Fertig mit der Vorgeschichte.
Nein, es hat sich doch noch was Gravierendes geändert.
Allerdings.
Was sehr gravierend ist und was wahrscheinlich die Entwicklung von James Bond, also es wäre spannend gewesen, wenn es weitergegangen wäre wie bisher, wie hätte es sich entwickelt, aber es hat sich ja anders entwickelt, weil Harry Saltzman seine Anteile verkaufen musste an den Rechten von James Bond. Der hatte nämlich finanzielle Probleme, weil er sich mit, er wollte, hat eine Firma gekauft. Ja, den Filmkonzern Technicolor wollte er erlangen und hat sich dabei verschuldet. Technicolor, die ja sehr viel in Kamera und Film unterwegs waren, logischerweise in Farbfilm. Haha, Technicolor. Genau, also er hat seine Anteile verkauft. Komischerweise wollte sie Broccoli gar nicht haben, habe ich gelesen, was ich sehr faszinierend finde. Ich dachte so, ey, easy peasy, ich kaufe einfach von meinem Kollegen die Rechte und habe damit die Gesamtübersicht. Aber nein, United Artists hat die Rechte gekauft. Und Saltzman ist ab jetzt raus. Genau. So, das hat sich tatsächlich, also das ist schon einschneidend, ne? Man kann jetzt nicht mehr vorlesen Produktion Broccoli Saltzman, sondern einfach Produktion Broccoli. Albert R. Das wird sich auch noch ändern. Genau. So, noch ganz kurz zur Vorgeschichte. Der goldene Colt, der Mann mit dem goldenen Colt war finanziell tatsächlich unglaublich schlecht. Ich habe gelesen oder recherchiert, tatsächlich das drittschlechteste Einspielergebnis, das erzielt wurde von einem James Bond. Entsprechend, glaube ich, mussten sie auch was ändern. Produktionskosten für den aktuellen Film, über den wir sprechen, 14 Millionen. Und wenn alle Fans aufgepasst haben, dann wisst ihr, es ist 1 Million teurer als Der Mann mit dem goldenen Colt und damit wieder der teuerste Film bis dahin von James Bond. Check this out. Hast du noch irgendwas von Vorgeschichten, Produktionen?
Ich habe nur gelesen, dass insgesamt 12 Autoren an diesem, an diesem okay, Drehbuch 12. beteiligt waren. Und dass es insgesamt 15 Versionen von dem Drehbuch gab. 15 verschiedene Versionen.
Krass. Genau. Also allein die Tatsache, dass ich 6 Namen oder 5 Namen gefunden habe, deutete ja darauf hin, dass sie offensichtlich sehr lange an dem Drehbuch gearbeitet haben. Ich habe tatsächlich auch nicht lesen können, warum die Produktion 3 Jahre gedauert hat. Also warum es 3 Jahre gedauert hat, bis der nächste James Bond kommt. Ob Roger Moore vertraglich woanders war oder was da passiert ist. Hast du was? Also weißt du, warum die Lücke von 3 Jahren entstanden ist?
Nee, genau warum diese Lücke entstanden ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass tatsächlich überlegt worden war, einen anderen Schauspieler als James Bond zu nehmen.
Oh, echt?
Ja, nicht Roger Moore, sondern tatsächlich, erinnerst du dich an, ich meine, jetzt steigen wir ein bisschen in den Film rein, aber der Liebhaber von Triple X, ganz am Anfang ja. In der Szene, der... wie heißt der? Barsow oder so? Ja. Genau, Michael Billington. Das ist der Schauspieler, der war dafür angedacht worden.
Wow, okay, krass. Ja. Weil ich habe gedacht, das ist eine... lustig, ja, in diesem Vorfilm, zu dem wir gleich noch kommen, der Liebhaber. Ich dachte, das ist so eine Hommage an Sean Connery und George Lazenby. So ein brustbehaarter Typ, der macho-mäßig mit einer Frau schläft und dann aus dem Bett steigt. Ich dachte wirklich, das ist so, ey, guck mal, so sah James Bond früher aus, aber das tut er nicht mehr. Nee, okay, die haben überlegt, ja.
Genau.
Ja, verstehe ich vielleicht ein bisschen, weil tatsächlich, also gerade der Mann mit dem goldenen Colt, ich meine, du hast so ein Franchise am Laufen und dann gibt es diesen, also muss man ja schon sagen, Flop verhältnismäßig, ne? Also sowohl auch von der Kritik, sehr zerrissen damals, der Mann mit dem goldenen Colt und finanziell einfach kein Einspielergebnis da, das du erwartest, dann überlegst du natürlich, was machen wir?
Genau, woran könnte es liegen oder was müssen wir ändern vielleicht? Ja. Also ich habe das zwar nur aus einer Quelle das gelesen, aber dachte ich, könnte ich mir vorstellen.
Genau, wenn etwas 3 Jahre dauert, dann wird das ja Gründe haben und ich denke... Es lag nicht an Roger Moore, weil der hatte ja für 3 Filme unterschrieben. Bedeutet, er war auf jeden Fall bereit, Bond Nummer 3 zu drehen, weil das ist ja jetzt Bond Nummer 3 für ihn. Also ja, kann gut sein. Okay, sollen wir mal ganz kurz den Inhalt wiedergeben, bevor wir dann mit Gun Barrel Vorfilm und so anfangen?
Ja, sehr gerne.
Okay, alles klar. Und jetzt Achtung, ich denke, das ist unter anderem ein Richard Maybaum-Part. Weil, Fans, aufgepasst, ihr werdet diesen Anfang kennen. Bisschen anders, aber ihr werdet ihn kennen. Also, ein britisches und ein sowjetisches Atom-U-Boot verschwinden spurlos. Und James Bond und die KGB-Agentin Anya oh Gott, das tut mir sehr leid. Ich wusste. Amasova. Kennst du das? Du weißt genau, du schreibst dir irgendwas auf und du weißt genau, oh, das ist eine Stelle, über die kann ich stolpern, weil mein Kopf nicht so schnell diesen Namen hinkriegt. Und genau das ist passiert. Also, gespielt von Barbara Bach. Sollen als Team zusammenarbeiten, um rauszufinden, was das passiert ist. Sie kommen dahinter, dass der Großreder Karl Stromberg dahinter stecken könnte. Der hat nämlich wie heißt denn das? Ich würde ja sagen, so eine Unterwasserinsel gebaut. Mhm. Also auf jeden Fall, er ist sehr an Unterwasser interessiert. Halten wir das mal fest. So, genau. So, und jetzt denkt ihr, Moment, also warte, zwei Dinge verschwinden. Man denke an, man lebt nur zweimal. Eine amerikanische Raumkapsel und eine sowjetische Raumkapsel verschwinden. Hier sind es Atom-U-Boote. Kommt einem bekannt vor? Kommt einem bekannt vor. Genau, das ist jetzt ganz knapp der Inhalt. Wir werden ja dann gleich noch einzelne Sachen uns vornehmen und dann weiter vorgehen. Aber das ist so, oder habe ich irgendwas verpasst? Nee, das war schon so der grobe Inhalt. Genau, dann fangen wir an. Es beginnt mit einem Gun Barrel. Und Caro, das Gun Barrel ist in?
Farbe.
In Farbe. Ich glaube, es bleibt doch in Farbe, oder?
Ja, ich glaube es auch.
Wobei ich immer noch bin ich verwirrt. Ich glaube, Daniel Craig ist wieder schwarz-weiß. Nee. Casino Royale? Nee, ist Farbe. Ah, okay, egal. Also es ist diesmal in Farbe. Und dann beginnt der Vorfilm. Genau, also man sieht zwei Atom-U-Boote verschwinden. Es taucht auf General Gorgol.
Richtig.
Ja, yeah, genau. Und das ist ein Schauspieler, den haben wir schon mal gesehen. In einer völlig anderen Rolle. Der taucht nämlich bei Leben und Sterben lassen auf als ein Spectre-Agent. Diesmal ist er der Chef des russischen Geheimdienst, General Gorgol. Da ich den Cast weiter unten in meiner Liste notiert habe, fällt dir der Name gerade nicht ein des Schauspielers. Aber machen wir da gleich, wenn es soweit ist. Aber General Gorgol taucht zum ersten Mal auf und er wird auch uns noch ein paar Mal begegnen. Zu dem Vorfilm. Wie fandest du den Vorfilm?
Ich fand ihn, also bis auf die Tatsache, dass die Geschichte schon etwas sehr vertraut vorkam. fand ich den nicht schlecht. Also gerade die Ski-Aufnahmen von der Skiverfolgung oder die Verfolgung auf Skiern fand ich schon ziemlich cool. Also wirklich sehr gute Aufnahmen, richtig cool gemacht. Und dann die Tatsache, dass eben als der Agent Triple X gerufen
ganz kurz,
wird.
Ganz kurz. Ja. Ja, super, super. Das ist ein extrem guter Punkt. Aber ich dachte, ich muss noch kurz für alle, die den Film gerade nicht so vor Augen haben, die sich fragen, was hat das alles mit U-Booten zu tun? Fahren die Ski auf U-Booten? Nein, also der Vorfilm, man sieht, die zwei U-Boote werden geklaut. Dann der General kommt ins Spiel und sagt, oh verdammt, ein U-Boot von uns. Ich rufe Triple X. Und er ruft Triple X an und du siehst Schnitt auf ein Pärchen, das im Bett liegt. Eben dieser erwähnte sexy Sean Connery, George Lazenby Verschnitt und die Schauspielerin Barbara Bach. Und es klingelt so ein Ding. Und du denkst natürlich, völlig klischeebehaftet, und das finde ich richtig gut gemacht, aber das wolltest du, glaube ich, gerade erzählen.
Das wollte ich gerade erzählen, genau. Genau, auf jeden Fall. Ja, die liegen im Bett und die wollen sich verabschieden, weil eben sie verabschieden müssen. Und dann klingelt dieses Telefon, so nach dem Motto, Agent Triple X muss sich sofort melden. Und dann denkt man natürlich, dass das der Mann sein wird, also der Typ, der da liegt mit der hübschen Frau. Und der Typ steht auf und geht und dann geht die Frau an dieses Gerät und sagt, hier ist Agent Triple X, ich melde mich zurück.
Ja, perfekt. Genau. Das ist so gut. Wirklich, das ist so gut. Ich finde, das ist, und sie machen das noch ein paar Mal im Film. Das ist eine wirklich gute Methode. Sie spielen in diesem Film ein paar Mal mit den Erwartungen und brechen sie. Natürlich, also was heißt natürlich? Aber doch, ja, ich würde sagen, 99,9% der Menschen, die diesen Film gesehen haben, haben natürlich gedacht, der Mann muss ans Telefon gehen, weil das ist bestimmt Triple X. Ist es nicht. Ja. Genau, und dann Schnitt kommt, selbe Szene praktisch, James Bond liegt mit einer Frau im Bett und er bekommt auf seine Armbanduhr ein Ticker-Dings geschickt.
Ein Demo, wie heißt denn das? Eine Demo-Nachricht.
Ja, genau. So.
Ausgedruckt.
Und ausgedruckt, ne? Aus der Uhr kommt so ein ausgedruckt. Und er liest auch, sie müssen sofort los, weil auch natürlich der britische Geheimdienst denkt, unser Atom-U-Boot sollte vielleicht gefunden werden. Also, er hört das Knutschen auf und geht. Die Dame, mit der er geknutscht hat, meldet, er verlässt die Hütte. Er verlässt die Hütte, fährt Ski. Und jetzt kommt diese Skiszene, die du gerade schon erwähnt hast. Die ist richtig gut gefilmt von Willy Bogner. Das muss man wirklich sagen. Genau, in dieser Verfolgungsjagd sieht man, dass der russische, der Mann von vorhin, offensichtlich auch ein Agent ist, denn er versucht, James Bond zu töten. Er ist also einer von denen, die hinter ihm herfahren und auf ihn schießen, während James Bond zurückschießt. Und da kommt das nächste Gadget. Er dreht sich skifahrend rückwärts um und schießt mit seinem Skistock den guten russischen Agenten leider tot. So, und hier wird was gesehen, was den ganzen Film natürlich in deinem Kopf arbeitet. Und das ist auch richtig gut gemacht, weil du weißt ja als zuschauende Person, die Frau und der Agent waren ein Paar. Offensichtlich mochten die sich sehr. Und James Bond hat den Mann getötet. Aber die Frau, Barbara Bach, also Triple X, weiß es noch nicht. Und das spielt ja den ganzen Film, wartest du ja drauf. Irgendwann muss es ja aufgedeckt werden. Und das ist richtig gut gemacht. Aber bevor es zu der Aufdeckung kommt, kommt noch wahrscheinlich eine der ikonischsten Szenen der gesamten James-Bond-Reihe. Denn, Caro, was passiert?
Ja, es gibt eine Klippe oder Cliff oder wie heißt das? Eine Klippe.
Ja.
Und dann springt James Bond diese Klippe runter, lässt einfach seine Stöcke fallen und lässt einfach die Skier fallen und macht diesen Parachute mit der englischen Union Jack auf.
Ja, genau. Für alle, die des Englischen nicht so mächtig sind, den Fallschirm. Genau. Und das ist, und dann fängt genau die Musik an. Und das ist schon richtig gut.
Ja.
Richtig gut gemacht. Also der Vorfilm hat mich sofort bam gehabt. Und wir hatten es bei der letzten Folge ja angesprochen, ne? Ich hatte nicht so wirklich noch eine Ahnung, worum es in diesem Film geht. Also merkwürdig, keine Ahnung, dieser Film ist irgendwie so halb. Ich wusste natürlich, der Spion, der mich liebte, der Titel verrät es ja schon. Also die Story um Triple X und den getöteten Liebhaber, die wusste ich noch. Aber worum es sonst ging, echt nichts. Aber nach diesem Vorfilm war ich sofort, eigentlich ist mir die restliche Handlung egal, ey. Der Einstieg ist so gut, ich bin dabei. Ich bin sofort dabei. Richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen. Einer der, schon der besseren Vorfilme, wie man James Bond, also wie man Lust auf diesen Film macht.
Auf jeden Fall. Fand ich genauso. Also das, ja. Ich habe mich schon, wie gesagt, ich brauche manchmal, oder mein Gehirn braucht manchmal etwas, so ein Kitzel, damit ich mich wieder dran erinnere.
Ja.
Aber bei dem Vorfilm war das so, ja, okay, stimmt, darum ging's. Also ich habe mich wieder an einiges erinnert, aber ich fand den Vorfilm, wie du auch gesagt hast, richtig toll. Das hat richtig Lust drauf gemacht, weiterzuschauen.
Ja. Ja, genau. Dann kommt der Vorspann. Machen wir es kurz. Morris Binder. Nackte Frauen in Zeitlupen mit Turnübungen an Waffen. Punkt.
Punkt.
Mehr gibt es dazu zumindest optisch nicht zu sagen. Aber ist dir aufgefallen? Mir nämlich nicht. Ich habe es nur gelesen, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Bond-Filme ein Fleming, also die Reihenfolge wurde geändert. Jetzt habe ich mir nicht notiert, wie es jetzt heißt, aber es ist, glaube ich, Roger Moore as ein Flemings James Bond. Hier, das Internet behauptet zumindest, zum ersten Mal in der Geschichte der Bond-Filme wurde dem Autor Ian Fleming in den Filmtiteln lediglich die Figur James Bond zugeschrieben, während sein Name bei den vorherigen Filmen noch vor dem Titel des Films erschien. Man verwendete also Ian Flemings James Bond in Spy Who Loved Me anstelle von Ian Fleming The Spy Who Loved Me.
Mhm.
Ja, das war jetzt irgendwie nicht so dramatisch, wenn man das so, egal, ich wollte nur sagen, das habe ich gefunden. Punkt. Was mir wieder aufgefallen ist, im Vorspann stand Editor John Glenn. Und wir hatten es schon mal davon, der wird als Regisseur nochmal auftauchen. Genau, und ich dachte, jo, okay. Und ich glaube nicht in den guten Filmen, aber egal, vielleicht tue ich ihm jetzt Unrecht. So, dann haben wir natürlich, während der Vorspann läuft, Musik.
Der Titel des Songs ist nicht der Titel des Films. Das
stimmt,
geht gar
zum allerersten Mal. Auch das haben sie geändert. Ich meine, in der letzten Folge habe ich gebrüllt, Freunde, ihr müsst was ändern. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das ändern, aber hey, okay, 3 Jahre Planungsarbeit und tatsächlich, der Song heißt zum allerersten Mal nicht wieder Film. Nein, das stimmt gar nicht. Beim ersten Mal hatten sie nicht wirklich einen Titelsong bei Dr. No. Beim zweiten Mal gab es den Text erst im Abspann.
Genau.
Jetzt tatsächlich heißt der Song Nobody Does It Better. Ich glaube aber, es gibt eine Textzeile, ne? The Spy Who Loved Me. Also genau. Zumindest textlich kommt genau. Es vor, aber der Song heißt tatsächlich Nobody Does It Better. Gesungen von Carly Simon. Ja, also, Verzeihung. Carly Simons größter Hit, den ich zumindest kannte, war, wie heißt denn der? You're in the Wayne oder so. Also man kennt ihn. Ich habe ihn angespielt. Das ist so ein 70er-Jahres-Song. Du kennst ihn auf jeden Fall. Geschrieben von, also getextet von Carol Byers-Sager. Die war tatsächlich in den 70ern sehr, sehr groß, hat sehr viele Texte für sehr, sehr bekannte SängerInnen geschrieben. Und die Melodie von Marvin Hamlisch. Und jetzt merkt man schon, Name fehlt. Was sie komplett geändert haben in diesem Film ist, John Barry ist weg. Zack.
Allerdings.
Taucht nicht mehr auf. Das war's. Ich weiß gar nicht, taucht er demnächst auf? Werden wir rausfinden. Aber für diesen Film, tatsächlich, ist er weg. War schon so bei Leben und Sterben lassen. Da hat ja George Martin, der Produzent der Beatles, das Kommando gehabt. Diesmal habe ich mir tatsächlich vergessen. Ist es Marvin Hamlisch komplett? Ich weiß es gar nicht, habe ich vergessen, hier aufzuschreiben, ob er... Ja. Okay. Und das merkt man auch ein bisschen, weil ganz offensichtlich waren Synthesizer 77 absolut angesagt. Manchmal war das ein bisschen nervend, finde ich, wenn so ein Synthi-Sound in Action-Szenen reinkommt. Vielleicht bin ich da einfach zu wöhnt mit Orchester-Sound von bei James-Bond-Filmen. Der Synthi-Sound hat mich jetzt nicht so umgehauen. Aber tendenziell, ey, ist es okay. Ja. So, die Musik setzte in den richtigen Momenten ein, es war Spannungsmusik, alles super. Okay, ich habe den Cast vor mir stehen.
Du hast den Cast vor dir stehen, aber nur eine kurze Geschichte zu John Barry. Ja. Ich habe nebenbei, ohne genau danach recherchieren zu wollen, gelesen, dass der Grund, warum er nicht mitmachen konnte, durfte, beziehungsweise warum er nicht vor Ort war, ist, er hatte Probleme mit Steuern und so Sachen und deswegen durfte er nicht einreisen in die UK.
Ah.
Der war irgendwo anders
nach unterwegs. England.
Ah. Okay.
Okay.
Ja, und deswegen konnte er nicht arbeiten und nicht einreisen und ja. Ah. Tschüss.
Ja, heutzutage mit Internetverbindung und so hätte man wahrscheinlich noch ganz viel machen können und mit ganz viel Elektronik, aber okay, damals wahrscheinlich ein echtes Problem. Okay, mal schauen, ob er seine Steuerprobleme bis zum nächsten James-Bond-Film behoben hat und er wieder dabei ist. Wir werden es in der nächsten Folge rausfinden, schätze ich mal sehr stark. Gut, okay, warte, ja. Dann, jetzt den Cast?
Jetzt den Cast.
Jetzt den Cast. Also, James Bond wird gespielt von Roger Moore natürlich. Major Anya Amasova, wahrscheinlich genauso nicht ausgesprochen, wird gespielt von Barbara Bach.
Moment.
Okay.
Man spricht hier nicht Bach aus.
Beck. Bock.
Back. Diese amerikanische Schauspielerin.
Ja, stimmt, du hast vollkommen recht.
Das suggeriert, sie wäre deutsch und sie heißt eigentlich Barbara Goldbadge.
Und das Gold wurde gestrichen?
Keine Ahnung, frag mich nicht, die ändern doch alle ihre Namen.
Ja, dann habe ich jetzt die ganze Zeit tatsächlich die gute Dame falsch ausgesprochen. Und weißt du, wer ihr Mann ist?
Ringo.
Ringo Starr von den Beatles.
Genau.
Die sind verheiratet. Sind sie immer noch. Also beide im Jahr 2026 sind noch verheiratet und beide leben noch.
Krass. Okay, Das wusste ich nicht, dass sie noch verheiratet sind. Ich habe gedacht,
Also wenn ich jetzt nicht völligen Blödsinn erzähle, ich habe das jetzt nicht mehr 100% nachgelesen, recherchiert, aber ich bin eigentlich fast sicher. Sehr schön. Also, sie spielt Triple X. Genau, dann haben wir wieder deutsche Beteiligung in dieser Folge, nämlich Karl Stromberg wird gespielt von Kurt Jürgens, deutscher Schauspieler, dem immer mal wieder nachgesagt wird, das ist einer der schwächsten James-Bond-Gegner, Karl Stromberg. Er hätte der Schauspieler eine total lame Präsenz im Film. Und ich würde hier gern mal eine Lanze brechen, weil viel machen kann er nicht. Er hat wahnsinnig wenig Screenzeit. Also der Mann ist kaum im Bild, weil ich komme gleich zu dem Namen, der eigentliche Gegenspieler ist, ganz offensichtlich in diesem Film. Und das, was er an Präsenz hat, finde ich, nutzt er sehr gut. Also er ist jetzt sehr viel, überzeugt mich als Bösewicht sehr, sehr viel mehr als manch Blofeld-Darsteller, den wir schon gesehen haben.
Kann ich auch nur zustimmen. Also ich fand, der hat extrem wenig Text, extrem wenig Zeit auf dem Screen. Aber dafür macht er es richtig gut. Ich fand die Stimme, die Stimmlage richtig gut. Also diese Präsenz an sich, also diese körperliche Präsenz war gut. Diese Haltung mit den Händen war auch ziemlich lustig. Aber ich fand das, also das, was er gemacht hat und machen konnte, war gut, fand ich.
Ja, fand ich auch tatsächlich. Da müssen wir hier mal eine Lanze brechen, wenn man überall liest, einer der langweiligsten oder schlechtesten Gegenspieler von Bond. Nee, tatsächlich, das ist, glaube ich, leider drehbuchbedingt, dass er eben eine sehr kleine Rolle hat. Aber die füllt er sehr gut aus. Dann kommen wir natürlich zu der Figur, die mit James Bond wahrscheinlich immer verbunden wird und einfach wahnsinnig im Bond-Universum beliebt ist. Richard Kiel spielt, auf Deutsch heißt er Beißer, im englischen Original Jaws. Und das Besondere an ihm ist nicht seine 2,50 Meter Größe, wo ich weiß gar nicht, wie groß der Mann war, aber der wirkt zumindest riesig in diesem Film, sondern warum die Deutschen ihn, glaube ich, Beißer genannt haben, ist, er hat ein Metallgebiss, mit denen er Ketten durchbeißt, also Stahlketten, und mit denen er Menschen tötet.
Genau.
Denen er ihn wie ein Vampir in den Hals beißt.
Ja.
Er kann sogar damit Haie töten.
Genau, sogar.
Ja, kommen wieder Haie. Ich sag's dir, Richard Maybaum. Es sind wieder Haie in diesem Film. Ich glaube, ich weiß jedes Mal wusste ich, wann Richard Maybaum seine Hände in diesem Drehbuch hatte. Gut, also unglaublich. Also ich finde, das ist eine so gute Figur, die er spielt. Ich weiß gar nicht, ob er ein schauspielerisches Talent hatte oder nicht, aber das, was er auf der Leinwand hier macht, das kommt richtig gut rüber. Gefällt mir richtig gut. Genau, dann haben wir Caroline Monroe oder Caroline Monroe. Ich weiß gar nicht, welche Nationalität sie hat. Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Sie spielt Naomi, eine der Assistentinnen von Stromberg, die einen Helikopter fliegen darf und wie alle Frauen in diesem Film sehr tief ausgeschnittene Bikinis, Kleider, was auch immer trägt. Also ich glaube, ich habe nicht eine einzige Frau gesehen, die nicht einen Ausschnitt in diesem Film trägt. Und das will ich nicht als positiv vermerken. Gut, dann steht er, Walter Gotell als General Gogol. Jetzt habe ich auch endlich den Namen. Genau, der wird, wie gesagt, noch ein paar Mal auftreten als Chef des sowjetischen Geheimdienstes. Bernard Lee spielt wieder M. Desland Lewine als Q. Und zum zweiten Mal, und das ist auch eine richtig schöne Szene, wird sein richtiger Name genannt. Mhm. Ja, genau. Er ist nämlich eigentlich Major Boothrafe. Und es ist eine sehr schöne Szene, in der Triple X mal wieder zeigt, die Geheimdienste wissen einfach alles untereinander. Ne? MQ bringt das Auto, über das wir nachher noch sprechen müssen. Und Triple X einfach, das ist auch sehr gut inszeniert, finde ich. So im Vorbeigehen mit dem Koffer in der Hand, begrüßt ihn. Hallo, Major Boothroyd. Boothroyd.
Right.
So. Ja, genau. Ich und Namen. Genau, um einfach, es ist klar, sie weiß, wer er ist und sie kennt seinen richtigen Namen. Zack, einfach mal so, wie sagt man so schön, einfach mal gedroppt. So, ey, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wo du wohnst. Ich kenne deine Sozialversicherungsnummer und die Schuhgröße. Sehr schön, sehr schöne Szene. Louise Maxwell als Miss Moneypenny.
Und wir hatten, wie gesagt, den Agent Basov hatten wir ja schon. Und
das stimmt.
Es waren ja zwei Henchmen von Stromberg. Mhm. Der andere war Sandor. Und der wird gespielt von Milton Reed. Und Milton Reed hatte sich damals beworben für den Job als Oddjob. Für die Rolle. Hat er aber nicht bekommen, genau.
Er hat doch tatsächlich sehr ähnliche Körpermaße, genau, zu dem
etwas
Schauspieler.
Etwas größer, aber
ja,
so von der Art her, genau.
Ja. Ja. Ah, okay, cool. Sehr schön. Den Namen habe ich mir gar nicht notiert, weil er gefühlt einen Satz hat.
Und das Fenster fliegt und fertig.
Ja. Genau, also eine sehr, sehr kurze Rolle. Aber ja, stimmt. Als Stromberg den Auftrag gibt, töten sie alle, die den Mikrofilm haben wollen. Genau. Oh, stimmt. Natürlich, das Entscheidende habe ich überhaupt nicht erzählt bei der Inhaltsangabe. Achtung, also es geht darum, es tauchen in Istanbul, nee, in Kairo, Pläne auf über ein System, das U-Boote, Atom-U-Boote orten kann. Und sowohl der britische wie der sowjetische Geheimdienst vermuten, irgendjemand kann offensichtlich uns mit dieser Technik orten. Und wir wollen natürlich diese Pläne haben, dass wir nicht in Gefahr geraten, dass eine fremde Macht dauernd unsere U-Boote findet. Oh Mann, ich habe den wichtigen Part im Inhalt völlig vergessen. Okay, deswegen werden tatsächlich die beiden AgentInnen losgeschickt, um diese Pläne, diesen Mikrofilm zu besorgen. Und Stromberg schickt zwei Killer los, um zu sagen, alle, die diese Pläne haben wollen, tötet sie. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich in diesem Film richtig, richtig gut finde, ist, lange Zeit in diesem Film besteht die Dynamik daraus, dass drei Menschen hinter einem Mikrofilm her sind. Und das ist eben Bond, Triple X und Jaws oder Beißer. Und die treffen natürlich immer wieder aufeinander. Und Beißer, / Jaws, ist meistens einen Schritt voraus. Also du verfolgst ja bildtechnisch immer Bond und Triple X, die sich auch so ein bisschen kabbeln und so. Ich darf zuerst durch diese Tür, ich bestell zuerst den Drink, ich weiß genau, was du trinkst. Die auch so ein bisschen flirten. Und immer ist der Beißer einen Schritt voraus. Und das ist so gut. Es ist eine so gute Dynamik in diesem Film. Es ist spannend. Und du hast musikalisch auch immer so einen leichten Brummton gefühlt drin, der dir immer suggeriert, Bond läuft auf eine Tür zu und es kommt. Und du denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist in dieser Tür? Und dann macht er auf und da steht ein Page und hat einen Sekt in der Hand. Also ich weiß gar nicht, ob es diese Szene gibt. Aber so arbeitet dieser Film. Und dafür muss ich Louis Gilbert loben, der die Regie geführt hat. Es ist wieder, und ich glaube, ich bin Louis Gilbert-Fan, es ist wieder ein Film, der mich voll überzeugt hat, in seinem Tempo, in seiner Machart, dieses Spielen von drei Charaktere. Es ist teilweise lustig, es ist spannend und es ist immer so eine Grundspannung. Louis Gilbert hat übrigens, Caro, halte dich fest, weißt du, welchen Film er schon gedreht hat in der Bond-Reihe?
You Only Live Twice, oder?
Ja, und wer mochte You Only Live Twice? Ja, ich zeig ja, mal ich auf mich, Podcast-mäßig. Yes! Offensichtlich mag ich den Ansatz des Regisseurs. Also zwei Drittels des Films war ich wirklich voll dabei. Mochte ich sehr, es ist jetzt schon ein kleines Fazit. Was dann gekippt hat, darüber reden wir nachher noch. Aber ja, also tatsächlich diese Dynamik dieser drei Menschen, die hinter dem Mikrofilm her sind, die fand ich sehr gut. Du auch?
Also die Dynamik, wie gesagt, ich kann mich gerade spontan an die Szene im Zug erinnern, also wie James Bond und die Anya Amasova in ihre Kabinen reinkommen und mehr oder weniger sich ausziehen und auf den jeweiligen anderen warten, dass er eben in die entgegengesetzte Kabine kommt. Ja. Und dann macht die Anya die Tür auf zum Schrank und da steht schon der Beißer irgendwie drin. Also ja. Der hat das alles vorhergesehen und war schon im Zug und das fand ich genau. Zu dem, was du erzählt hast, passt das, glaube ich. War richtig cool gemacht.
Es gibt ja tatsächlich ein paar Szenen in diesem Film, die so sind. Ne? Also da zum Beispiel, als sie die Tür öffnet, ist keine spannende Musik. Das ist relativ am Ende. Aber dann gibt es nochmal eine Kampf-Action-Szene im Zug. Auch das hatten wir jetzt schon ein paar Mal bei James-Bond-Filmen. Jaws wird aus dem Fenster geschmissen, rollt sich ab, steht auf und wischt sich das Jackett ab. Und das ist das dritte Mal, dass es vorkommt. Dann gibt es noch diese wunderbare Szene und da wollte ich dich gerade was fragen. Ich meine, jetzt gehen wir mal so ein bisschen rein. Das Ganze spielt ja auch in Ägypten, wirkt immer so ein bisschen wie bei James-Bond-Filmen wie Reiseführer. Ne? Diesmal tatsächlich gibt es auch eine Vorführung, in der auch ein bisschen was über das Denkmal erzählt wird, das wir gerade im Film sehen. Das ist auch sehr schön gemacht. Aber es gibt noch eine andere. Kennst du den Film Tod auf dem Nil aus den 70ern mit Peter Ustinov als Hercule Poirot?
Kennen ja, aber also ich habe nichts
gerade. Okay, vielleicht erinnerst du dich dran. Da gibt es eine Szene, in der fast die Frau getötet wird, weil ein Stein runterfällt in einem ägyptischen Monument. Leider habe ich mir jetzt nicht rausgesucht, wie es heißt. Aber ich bin sehr sicher, die haben an demselben Platz gedreht, weil es sind diese Säulen. Und es ist auch eine wunderbar gedrehte Szene. Du weißt, Jaws ist irgendwo da. Sie verfolgen ihn ja da. Also er fährt dahin. Sie sitzen im Auto. So, er steigt aus. Sie kommen nach und er läuft ein bisschen vor und dann ist er weg. Und dann versuchen sie, die zwei so durch die Säulen durchzulaufen und zu gucken, wo er ist. Und du siehst aber Schatten, er bewegt sich oben und dann steht er oben. Das ist einfach so gut gemacht.
Das ist gut gemacht, ja.
so ein konstantes, es könnte was passieren, es könnte nicht passieren. Sehr gut, auf jeden Fall. Und du hast immer in diesem Film ja noch das Wissen, James Bond hat ihren Freund getötet. Das, also dieses Wissen hast du ja irgendwann. Ja,
genau, sie kommen sich immer näher und flirten und so weiter. Und, aber eigentlich ist der Killer von ihrem Geliebten.
Ja. Genau. Also sehr gut, tatsächlich. Ich schreibe das einfach mal Christopher Wood zu. Ich habe keine Ahnung. Diesen Story-Aufbau, den kenne ich nicht von Richard Maybaum, sage ich euch.
Ja, an diese Szene in Kairo, wo sie eben, habe ich auch nur per Zufall gelesen, da will doch, also James Bond nimmt den Schlüssel von dem Wagen, mit dem sie da hingefahren sind, zu sich. Und dann ist es so, dass sie kommen tatsächlich an dieses Mikrofilm-Chip, wie auch immer, dran. Und die Anya hat den und will abhauen, aber sie hat keinen Schlüssel. Und sie sitzt am Steuer oder am Lenkrad.
Ja.
Dann kommt Jaws immer näher und näher und näher. Und dann soll sie eben fahren. Endlich gibt James Bond ihr den Schlüssel. Und sie kann aber gar nicht fahren. Und ich habe gelesen.
Keine Gangschaltung.
Genau. Das echt war, dass Barbara Buck keine Autos mit Gangschaltung fahren konnte.
Ah! Wow, und das haben die in den Film eingearbeitet.
Ja.
Das ist so cool, weil diese Szene ist richtig lustig, wie auch James Bond immer so das Gesicht verzieht, so wenn sie wieder den Gang reinhaut und nicht vor und nicht zurückkommt. Ja, auch eine super lustige Szene. Ich meine natürlich völlig übertrieben, dass Jaws dann, anstatt wirklich mal das Fenster einzuschlagen und irgendjemanden aus dem Fenster zu ziehen und zu vermöbeln, das halbe Auto auseinanderzieht und auseinanderreißt, anstatt irgendwie clever vorzugehen.
Ja.
Aber von der Art her finde ich diese Szene sehr, sehr lustig und sehr gut gemacht, muss ich sagen.
Okay. Ja, fand ich auch. Fand ich richtig toll. Deswegen,
Okay. Was kann man noch berichten über diesen Film? Eigentlich ganz viel. Also wie gesagt, 2/3 des Films ist die Dynamik. Man sucht diesen Film, man kommt sich näher. Ja, und dann kommt es ja irgendwann zu dem Moment, in dem klar wird, in einem Nebensatz, erwähnt er, glaube ich, er hat das Feuerzeug aus Österreich.
Mhm.
Er gibt ihr Feuer. Genau, auch eine sehr schöne Szene, weil er gibt ihr schon mal Feuer. Und da hat sie allerdings eine Zigarette mit Betäubungspulver und setzt ihn außer Gefecht. Und die Szene, in der das Ganze dann klar wird, was passiert ist, zögert er auch so, weil sie holt die Zigarette und er so, Aber dann gibt er ihr Feuer und dann erzählt er eben, fragt sie, oh, schönes Feuerzeug. Und er so, ja, das habe ich aus Österreich. Und sie reißt die Augen auf Österreich. Und er so, ja, ich war da vor 3 Wochen. Und sie so, noch mehr aufgerissen, vor 3 Wochen. Und er so, ja, genau. Und dann wird klar, und er gibt es auch zu, Agentenjobs sind so, ich wurde verfolgt, ich habe jemanden erschossen. Das Bild, das du mir zeigst, sagt mir gar nichts. Aber das wird wahrscheinlich der Mann sein. Und ja, dann habe ich ihn getötet. Und daraufhin sagt sie, tja.
Dann werde ich dich auch töten.
Nach dem Ende Auftrag. Der Mission.
Genau.
Genau. Ja. Das ist also das Nächste, womit man irgendwie konfrontiert wird als Zuschauer. Jetzt ist die Bombe geplatzt, sie weiß Bescheid und sie droht an, ich werde dich töten. Ich meine, man kann schon davon ausgehen, dass sie nicht töten wird. Also das wäre, ich meine, es wäre ein cooles Ende der Reihe gewesen. So, zack, James Bond wird von einer Frau getötet, die
Rache gesucht hat.
Genau, naja gut, das wäre wieder ein bisschen klischeehaft, aber würde auch passen. Aber ja, es ist, Spoiler hier, es kommt natürlich anders. Aber die Gefahr zumindest schwebt weiter und auch die Beziehung zwischen den beiden wird natürlich ganz anders, sehr viel kälter. Er versucht es noch ein paar Mal mit seinem Humor, auch eine wunderbare Szene, wo ich wirklich laut gelacht habe. Genau, es gibt dieses Ich töte dich Zitat von ihr und der Schnitt ist dann, sie hängen an einem Helikopterseil, weil sie runtergelassen werden wollen auf das U-Boot und sie sind so aneinander praktisch, naja, gekettet nicht wirklich, aber so aneinander geklebt, weil sie runtergelassen werden. Und er ist ein Tick tiefer als sie und du siehst erst ihren, also Schnitt auf eine weite Entfernung, die anzeigt, wo sind wir gerade und was passiert gerade. Dann Schnitt auf die Gesichter, sie guckt von oben runter, ernstes Gesicht und er guckt hoch und lächelt so.
So nach dem Motto, ich bin an deinem Busen.
Genau. So, also er nimmt das immer noch so ein bisschen mit Humor, sie ist noch straight. Aber ein sehr schöner Schnitt einfach, wo ich echt lachen musste und dachte, okay, ich mag diese Dynamik von den beiden, ich mag den Humor des Films, ich mag das Tempo des Films tatsächlich bis dahin. Und dann kommen wir zu dem...
Bis dahin.
Genau, dann kommen wir zu dem Punkt, wo das Ganze wieder kippt und ich weiß nicht, warum. Ich weiß tatsächlich nicht, warum.
Also, ich kann nur sagen, you only live twice. Dieses, es sind tausend Menschen, die einfach hin und her rennen und es muss irgendwas gemacht werden und es gibt einen Kampf gegen Gut und Böse und die eine sind rot und die anderen sind blau und das hätte nicht sein müssen.
Genau, es passiert nämlich Folgendes, sie werden gefangen genommen und kommen auf den...
Liberus, der Oil Tanker.
Genau, Tanker. Genau, also der tatsächlich die U-Boote geklaut hat und das ist eben genau das wie in You Only Live Twice. Das ist ein Tanker, der vorne aufgeht und in den Bug praktisch die U-Boote einfangen kann. Das macht er eben auch mit dem U-Boot, auf dem die zwei Agenten sind. Und dann müssen die aussteigen und dann passiert genau das. Es ist ein beeindruckender Bau. Sie haben ja diese Halle, in denen tatsächlich diese U-Boote waren, wirklich nachgebaut. Die sogenannte, seitdem heißt sie die 007-Halle, die irgendwann abgebrannt ist. Aber bis dahin wieder ein Riesenset, wieder tolle Arbeit von Ken Adam, der das gebaut hat. Respekt dafür, aber genau da kippt der Film. Weil es passiert wieder, was du gerade gesagt hast. Irgendwie rennen dauernd Menschen rum, es ist irgendwie die Dynamik ist weg. Also das Tempo ist weg, der Humor ist ein bisschen weg, aber vor allen Dingen diese gesamte Dynamik von diesen drei Leuten, die eben was gesucht haben und versucht haben, es zu bekommen, die ist weg.
Ja.
Jetzt ist es so der klassische Bond aus den Filmen davor. Man trifft auf den Bösewicht und das ist ein großes Gebäude und das wird wahrscheinlich explodieren, weil irgendwas schief läuft und der Bösewicht flieht und er nimmt natürlich die weibliche Agentin mit. Und Bond und alle und schießen und tralala. Ja, ab da gibt's.
Ja, gewaltig, sage ich dir.
Leider.
Gewaltig.
Leider.
Also für mich war das so, oh nee, im Ernst, bringt ihr das jetzt einfach so rein? Und oh nee, und jetzt wieder mit dieser kleiner Bahn oder wie heißt es, dieses Zug?
Ja, diese Magnetschwebebahn, ja, genau.
Also ich dachte, nee, jetzt kommen wieder die alten Geschichten nochmal hervor und nichts Neues und muss das wirklich sein. Und dann die Unterwasserkampf mit den Verfolgern von Wet Nelly. Den Namen fand ich genial.
Echt? Der ist mir völlig untergegangen. Wet Nelly. Okay, das ist schon wieder lustig.
Genau.
So, es gibt ja Little Nelly.
Genau, aber...
In Man lebt nur zweimal. Oh Gott, ja, sie haben wirklich das Drehbuch übernommen von der... Ich sag's ja, Richard Maybaum, ich behaupte einfach mal, Eiskalt, das ist alles sein
Genau, so
sein
war
Verdienst.
Die Unterwasserversion von dem Lotus, hieß eben Wet Nelly. Und auch diese Verfolgungsjagd da unten unter Wasser. Also wir haben das alles schon gehabt und gesehen und es war mehr oder weniger gleich und es war alles unnötig. Und der Film war, bis das eben so groß eskaliert ist in diesem Oil Tanker, war hervorragend, fand ich. War echt, hat Lust gemacht, hat Spaß gemacht, Tempo war gut, die Witze waren gut, es war echt interessant. Ja. Und dann,
Und das ist ja noch nicht alles, ne? Nachdem sie ewig auf diesem Tanker rumkämpfen, ist ja klar, Moment, der Bösewicht ist mit der Agentin ja geflogen. Das heißt, es geht noch weiter. So, also allein die Tatsache, dass sie da einen halben Tanker auseinander sprengen müssen, bedeutet, es wird nochmal einen Kampf geben, weil der Bösewicht ist ja noch nicht tot.
Genau.
Ja, genau. Also, der Tanker explodiert. Die steigen ja alle wieder ins U-Boot ein. Ein U-Boot ist ja noch da. Sie haben ja drei entführt praktisch. Ein englisches, ein russisches und das amerikanische, in dem James Bond und Triple H sind.
Ah ja, genau. Die steigen erstmal ins U-Boot.
Genau, und die zwei anderen sind ja losgeschickt worden, um die Welt zu zerstören, was James Bond ja verhindert. Oh, sehr gute Szene. Wie James Bond und der amerikanische U-Boot-Kapitän das verhindern ist, weil, und ich glaube, deswegen ist Stromberg kein Skandinavier, sondern wahrscheinlich Deutscher. Neben der Anlage, die U-Boote fernsteuern kann, also die Befehle durchgeben und Dinge tun, da liegt nämlich das Handbuch rum. Deswegen versteht überhaupt James Bond, wie er diese neuen Ziele ausgeben kann, dass die U-Boote mit den Atomsprengköpfen nicht New York und sich gegenseitig zerstören. Ja. Genau. Da liegt ein Handbuch rum und ich dachte, okay, Stromberg muss Deutscher sein. Also das ist eine richtig lustige Szene, finde ich so. Ey, da liegt das Handbuch rum. Es ist also, und das ist insofern lustig, weil das Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hätten andere James-Bond-Rollen sozusagen das einfach gewusst, oh hey, okay, warte, das ist, ich muss hier drücken und da drücken und dann passiert das und das. Und hier muss erstmal 3 Seiten gelesen werden, bevor man weiß, was man tut. Hat natürlich den Film nochmal 5 Minuten länger gemacht, aber okay. Also, jetzt aber, sie haben den Tanker zerstört, alle springen in das U-Boot. Alle? Warte, jetzt kommt meine Quizfrage. Sie haben 2 U-Boote entführt, ja? Ein englisches, ein sowjetisches. Und jetzt meine Frage. Wo ist die Mannschaft des sowjetischen Atom-U-Boots? Und es ist eine Quizfrage, weil ich habe keine Antwort drauf. Aber weißt du, was ich meine? So, ja. Das U-Boot ist da. Also beide U-Boote sind da. Sie treffen auf die englische Mannschaft. Das ist ja der eine, das ist ja der blonde Kapitän, der getötet wird und sein Assistent, der erst versucht, die Brücke zu stürmen, was er nicht schafft. Aber es taucht in dieser gesamten Szene von dem Tanker kein einziger russisch sprechender Mensch auf.
Ja.
Wo haben sie diese Crew gelassen?
Keine Ahnung, aber das ist mir auch aufgefallen, weil erstens gibt es 3 U-Boote, aber es gibt nur praktisch eine einzige Mannschaft, die da gegen kämpft, gegen die Bösen. Und dann dachte ich,
Das ist die amerikanische und die englische, die vermischen sich.
Okay, gut. Okay, dann verstanden. Aber dann fehlt ja trotzdem eine.
Es fehlt eine. Exakt. Genau, also es ist eine Quizfrage, auf die es keine Antwort gibt. Aber das ist mir eben auch aufgefallen. Und es ist mir aufgefallen, als tatsächlich alle in das amerikanische U-Boot reinrennen, die halt noch leben. Und dann habe ich gedacht, Moment, wo sind denn die Russen? Okay, sind einfach nicht da. Ich habe keine Ahnung, was mit denen passiert ist.
Wurden alle erschossen oder ertrunken.
Ja, genau. Und dann geht eben das U-Boot aus dem Tanker raus. Der Tanker explodiert und sinkt. Und James Bond steigt auf einen Jetski, um auf die Unterwasserinsel von Stromberg zu kommen. Der Jetski hieß damals noch Wetski.
Ja, voll cool. Wetbike.
Wetbike, sorry, Wetbike. Natürlich. Genau, weil es sieht ja ein bisschen aus wie ein Fahrrad.
Ja.
Also wenn man den Film heutzutage anguckt, ist man nicht so überrascht. Ich glaube, damals war das einfach so, was ist das denn?
Du, das ist voll explodiert mit der Nachfrage für diese, Wetbikes.
Ja, das wundert mich
so gar
nicht.
Und da ist voll der Sport losgegangen, weil das war nicht so, ja. Das war nicht so bekannt, berühmt.
Ja, danach auf jeden Fall.
Ja.
Genau, dann tuckert er also in den nächsten Großbau des Strombergs-Universums rein und kein Mensch ist mehr da. Diese gesamte kleine gebaute, große gebaute Insel, Unterwasserinsel, die hochfahren kann, über Wasser und runterfahren kann, jetzt oben ist, da ist einfach keiner mehr. Und dann trifft er praktisch sofort auf Stromberg, der an einer riesen Tafel sitzt und isst. Ist er? Ich weiß nicht, aber er sitzt.
Nee, er hat nur eine Flasche Tabasco vor sich. Ist dir das aufgefallen?
Nee, ich habe gerade überlegt.
Riesig. Es ist Tabasco.
Okay, offensichtlich mag er das. Und vielleicht hat er sich das irgendwie, keine Ahnung, auf die Nase gezogen, um wach zu werden.
Also ich sage dir, Product Placement gelungen.
Ah, gelungen, okay. Nee, also nicht gelungen würde ich, also aus meiner Warte nicht gelungen. Mir ist es nicht aufgefallen.
Ich dachte, was macht Tabasco von an der, keine Ahnung, 20 Meter langen Tafel, aber ja, genau. Ja,
genau, dann wird der Bösewicht getötet, auch tatsächlich eigentlich sehr nett, vielleicht ein bisschen langgezogen, aber...
Aber ist dir aufgefallen, also der, ich erzähle nochmal ganz kurz, der Bösewicht hat eine Waffe unter dem Tisch, also James Bond setzt sich an den Tisch und dann versucht der Stromberg ihn zu erschießen. Oder schießt auf ihn und genau. Aber James Bond ist natürlich James Bond und entkommt. Und dann aber ist dir aufgefallen, er schießt auf Stromberg mehrmals. Also es ist nicht nur ein Schuss und er ist tot, sondern er schießt dann 2, 3, 4 Mal. Das ist nicht James Bond typisch.
Das stimmt.
Ja.
Stimmt. Er hat ihn tatsächlich praktisch exekutiert.
Ja, allerdings.
Ja. Stimmt. Aber warum? Persönliche Fehde? Nee. Ist ja nicht. Naja, okay. Ja.
Also mir ist es nur aufgefallen und dachte, was ist denn da los? Das ist ja neu.
Ja, stimmt. Stimmt. Er schießt durch das Rohr. Dann windet sich ich nenne ihn einfach mal Stromberg, weil ich behaupte, er ist deutsch. Stromberg, Berg. Und dann schießt er tatsächlich noch 2-3 Mal. Du hast vollkommen recht. Ja.
Aber ja. Und dann, genau, geht alles, gerät alles unter Wasser und Jaws ist natürlich immer noch hinterher.
Da. Genau, da kommt er wieder.
Da kommt er wieder und dann entkommen sie in diese Knutschkugel.
Knutschkugel, genau, während Jaws tatsächlich mitten auf dem Ozean alleine mal denkt, er schwimmt los. So verschwindet er in den Sonnenuntergang praktisch. Und das Ende hätte man sich echt sparen können. Ich finde, das ist tatsächlich dem Film einfach, ich weiß auch nicht, diese ist das so ein Running Gag, dass James Bond immer dann beim Sex oder Knutschen von seinen Chefs erwischt wird, weil diese Knutschkugel, in der sie rummachen, die hat ein Guckloch natürlich und die Navy, ich weiß gar nicht, wer sie einsammelt, die Briten, die Russen, egal. Also alle Chefs sind da auf diesem Schiff und wollen James Bond und XXX beglückwünschen und gucken durch dieses Guckloch in die Rettungskugel und erwischen die beiden. Und dann gibt es ein peinliches Huch und dann lässt James Bond nach einem One-Liner den Vorhang runter. Und dann endet der Film. Ja. Schade. Bis zur Gefangennahme ein wirklich, wirklich guter Film. Wirklich gut, hat viel Spaß gemacht. Aber dann wurde es ein bisschen nervig.
Ja.
Und wie gesagt, auch das Tempo war weg und die Dynamik. Und irgendwie wirkt das ein bisschen, als ob ein anderer Regisseur was zu sagen gehabt hätte.
Ja, also das ich hatte auch genau dieses Gefühl, was du gerade beschreibst, als ob es einen Cut gegeben hätte und es eine ganz andere Geschichte mit einem ganz anderen Erzähler plötzlich da gewesen wäre und genau die Macht übernommen hätte, sozusagen, für den Film. Also es war so anders wieder und oh nee.
Das war ja schon ein bisschen sehr viel Fazit, aber hast du noch ein paar Sachen für uns oder willst du noch was erzählen?
Ich fand das voll cool, dass die World Premiere des Films am 7. Juli 1977 stattgefunden hat in London am Odeon Theatre. Genau, also 7777 in Hommage an James Bond.
Ah, ja. Krass.
Voll cool, gell?
Das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Das ist tatsächlich sehr cool.
Ja.
Genau. Eine Sache noch, wir hatten das ja schon angesprochen, James. Roger Moore ist 50, 1977. Barbara Bock 30. Also da sind auch schon 20 Jahre Unterschied. Mhm. Ich finde, warum mir das, glaube ich, bei Roger Moore nicht so aufgefallen ist, all die Jahre ist, weil er einfach sehr viel jünger aussieht. Also er hätte auch easy peasy 40 sein können oder sogar noch jünger teilweise. Also der sieht schon,
Einfach
nicht aus wie 50. Genau. Ich meine, sie sieht auch nicht aus wie 30, sie sieht auch jünger aus. Und dadurch ist es mir in diesem Film aufgefallen. Und dann fiel mir auf, wir haben in den anderen zwei Filmen gar nicht drüber gesprochen, über den Altersunterschied zu den Frauen in den James-Bond-Filmen. Also hier 20 Jahre Unterschied. Optisch noch nicht so auffällig, aber es ist halt ein Unterschied. Genau, ansonsten tatsächlich habe ich natürlich noch eine ganze Aufzählung von wiederkehrenden Elementen, weil sie haben mit etwas gebrochen, das sie eingeführt haben. In den ersten zwei Filmen wollten sie sich ja, also vor allen Dingen im ersten Film, ganz klar abgrenzen von der Sean Connery-Figur als James Bond. Deswegen unter anderem gab es keinen Wodka Martini für James Bond. Und diesmal bin ich aus allen Wolken gefallen. Und ich dachte am Anfang noch, weil es gibt diese Szene, wo sie sich kennen, also wo sie sich treffen, XXX und James Bond, und beide so ein bisschen damit angeben, was sie über den anderen alles wissen. Mhm. Und sie fangen halt an mit Getränken. Er bestellt ihr, glaube ich, einen Bacardi, Entschuldigung, keine Werbung, einen Rum-Cola so. Und sie bestellt eben für ihn einen Wodka-Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Und ich dachte, ganz am Anfang wird ihm das schon mal angeboten im Zelt, als er versucht, Informationen in Ägypten zu bekommen. Und da lehnt er ja noch ab und ich dachte, oh ja, hey, das ist ja cool. Aber er kriegt ihn dann doch, weil sie bestellt ihn für ihn und er trinkt ihn auch. Und da gibt es auch eine wunderschöne Szene, weil sie zählt so auf, was sie alles über ihn weiß und sagt so, you're married once. Und er sofort, und das ist richtig gut gemacht, finde ich, ja, er sofort abblockt und sagt, okay, wow, darüber reden wir nicht. So, das ist, darüber will ich nicht reden. Er steht da noch auf und sagt, okay, war nett und geht. Sehr gut, finde ich. Und Caro wird gesagt, Bond, James Bond.
Ja,
er stellt sich irgendwann so vor. Ich habe tatsächlich mir jetzt nicht notiert, wo, aber ich habe mir notiert, Bond, James Bond. Genau, wiederkehrend ist übrigens auch eine Schlägerei im Zug, Haie ein Helikopter, der jemanden jagt. Auch das hatten wir jetzt schon mehrmals. Und es ist dir aufgefallen, es gibt noch eine Szene mit einer Frau.
Die Rezeptionistin.
Eine schmachtende Rezeptionistin.
Mit
auch das
einem
ist
Busen in einem Ausschnitt.
Ich sag's dir, ich glaube wirklich, also selbst die Szene, in der ganz am Schluss Triple X gerettet wird, hat sich Stromberg nochmal umgezogen offensichtlich. Oder sie hat sich selbst umgezogen, wer weiß. Aber in etwas gehüllt, das irgendwie nicht mehr viel hält.
Ja.
Ja, und die Rezeptionistin, genau, schmachtet zum einen sehr, sehr stark, zweimal. Und tatsächlich, ja, sie hat auch sehr viel Ausschnitt zu zeigen, leider.
Ich habe nur eine letzte kurze Geschichte zu erzählen. Mhm. Und zwar, weißt du, warum das Hauptauto ein Lotus Esprit geworden ist und nicht irgendeine
andere
Marke?
Nein, aber über
Marke.
Gadgets wollte ich noch reden. Aber erzähl über das Auto. Es ist nämlich kein Aston Martin.
Kein Aston Martin. Und zwar,
das ist mir aufgefallen. Aber alles andere, nope.
Und zwar, es gab natürlich, mittlerweile war das schon so, seitdem Aston Martin eben 3 Autos verkauft hatte für einen Film und dieser Film alle Kassen gesprengt hatte und seitdem Aston Martins gefragt waren, wollte jeder Autohersteller in einem Bond-Film dabei sein und die haben sich mehr oder weniger gekloppt, um eben dort mitzumachen. Aber der Manager für die Autos von Lotus hatte die Idee, wir machen das ganz anders. Er ist tatsächlich an dem Set von James Bond mit dem Auto vorgefahren und hat aber alles beklebt, was Name, also Marke und Modell und was auch immer irgendwie ihn sozusagen verraten könnte, aufgeklebt und ist einfach vorgefahren, hat ihn stehen lassen für eine halbe Stunde, hat genau darauf gewartet, dass alle ihre Mittagspause machen und rauskommen aus dem Gebäude. Die haben alle das Auto gesehen und dann, als alle mehr oder weniger ums Auto herumstanden, ist er nochmal eingestiegen, ist weggefahren. Mhm. Und danach hat Broccoli gesagt, was ist das für ein Auto?
Wow.
Ja.
Okay,
coole Geschichte,
das ist mal cool. Ja. Also alle, die uns verfolgt haben, werden es schon rausgehört haben. Ich habe wenig Ahnung von Autos und Autos interessieren mich tatsächlich auch nicht so. Ich habe nur gedacht, ich finde das Ding absolut hässlich. den Aston Martin kann ich optisch noch was abgewinnen, so, aber den Lotus, ne, dieses fahrende Skateboard, ne, dafür würde ich kein Geld ausgeben, wirklich nicht, so gar nicht. Aber das Coole an dem Auto ist, nämlich was genau, Caro?
Ja gut, das hat 1000 Gadgets eingebaut.
Ja, das hat jedes James-Bond-Auto. Aber was kann dieser Lotus?
Und dieses Auto wird so eine Wet Nelly irgendwann und kann einfach.
Genau, das ist nämlich Wet Nelly. Das ist tatsächlich der Clou an der Geschichte. Er springt sozusagen mit dem Auto ins Wasser und Triple X ist noch so, oh mein Gott. Und dann James Bond ganz cool, warte, plümp, drückt einen Knopf und das Ding verwandelt sich in ein U-Boot.
Da gibt es auch eine coole Szene, aber jetzt kommen wieder so die coole Szenen. Dann drückt sie auf die Knöpfe und sagt, und dann ist er begeistert und sagt, hey, woher weißt du das oder warum kennst du das? Und dann sagt sie, die Pläne für dieses Auto habe ich schon vor 2 Jahren geklaut.
Das stimmt.
Fand ich
aber
auch.
Offensichtlich wusste sie nicht, in welches Auto es eingebaut wird, weil ansonsten dürfte sie ja nicht überrascht gewesen sein, dass es ein U-Boot wird. Ja, die Szene ist super. Also, das ist eine coole Szene, wie sie die Knöpfe drückt und so lapidar meint, vor 2 Jahren schon geklaut und vor allen Dingen sie geklaut. Mhm. Sehr, sehr schön. Also tatsächlich, der Film hat echt sehr schöne Szenen. Jetzt machen wir ganz schnell, wo wir gerade bei Gadgets sind, noch alle Gadgets durchgehen.
Oh Gott, das sind so viele.
Ja, das stimmt. Machen wir die coolsten. Wir haben ja schon Armbanduhr mit Ticker. Wir haben den Skistock mit Pistole. Er baut ein Feuerzeug und ein Zigarettenetui zusammen, um sich den Mikrofilm anzugucken. Dann in Q's Labor gibt es ein Hoverboard als Tee-Service, das Köpfe töten, also abtrennen kann. Genau. Ganz cool finde ich aber auch und irgendwie total, wahrscheinlich völlig überteuert in der Herstellung, wenn man es denn wirklich machen würde. Aber es kam schon überraschend, muss ich sagen. Der Motorradbeiwagen als Torpedo.
Mhm.
Ja, der Beiwagen abgeschossen wird, leider
komplett.
Das Ziel verfehlt. Genau, aber komplett abgeschossen wird und dann im LKW explodiert, wo eigentlich James Bonds Auto hätte treffen sollen. Wie gesagt, sehr teuer in der Herstellung, aber kam für mich tatsächlich überraschend. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Und dann, wie gesagt, den Jetski, der noch Wet Bike hieß, Mehr habe ich mir nicht notiert, aber das war, glaube ich, alles, was es an coolen Gadgets gab. Oder hast du noch was gerade?
Nee.
Wir könnten, glaube ich, also wir müssen zeitlich jetzt mal zum Ende kommen. Aber der Film hat noch so viele kleine Sachen, über die man reden könnte. Also auch, wir haben über den Unterwasserkampf ja noch gar nicht geredet, der nicht gut ist. Aber man könnte drüber reden so. Viele Sachen, aber es wird Zeit für ein Fazit.
Es wird Zeit für ein Fazit.
Willst du?
Ich bin hin und her gerissen. Wie gesagt, ich fand einige Teile dieses Films richtig, richtig cool. Am Anfang und bis zur Mitte und vielleicht ein bisschen mehr über die Mitte war ich wirklich begeistert und dachte, boah, so gut hatte ich den gar nicht mehr in Erinnerung, dass er so gut war. Aber dann kippte leider, wie gesagt, die Stimmung gewaltig. Also es war, wie wenn ein zweiter Film angefangen hätte, den ich gar nicht sehen wollte. Also es war, das hat wirklich einiges versaut, vermasselt. Das Ende fand ich auch überhaupt nicht schön, bis auf die Tatsache, dass Jaws überlebt und in den Sonnenuntergang schwimmt.
Ja.
Wie gesagt, das hat mir persönlich wirklich ziemlich viel kaputt gemacht. In der Zusammenschau. Wie gesagt, einzelne Teile großartig, aber in der Zusammenschau leider eben keine superbeste Note, weil ein Drittel am Ende ging einfach nicht.
Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Genau das. Es ist voll schade, dass es so passiert und vor allen Dingen ist es noch ewig. Also dieser Tankerkampf und danach ist es ja immer noch nicht fertig. Ja, ich stimme dir 100% zu. Das hätte wirklich ein richtig Top-Noten James Bond werden können, wenn sie das durchgezogen hätten. Ja, haben sie leider nicht, ne? Das heißt, ranken wir den Film.
Irgendwo in der Mitte.
Irgendwo in der Mitte?
Ja, ich muss in mich gehen, weil die Mitte ist ja schon.
Alles klar. Halten wir mal fest, Mitte.
Mitte,
alles klar. Bei mir ist es auf jeden Fall obere Mitte, weil ich finde, dass zwei Drittel davon sind wirklich, wirklich gut, haben mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich weiß noch nicht genau, wo ich ihn jetzt in unsere Liste reinsetze, aber wirklich, der hat Spaß gemacht. Das ist lange Zeit ein guter Film gewesen. Deswegen sage ich obere Mitte. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich mich nochmal entschuldigen muss, zum zweiten Mal. Falls ihr schon völlig verzweifelt auf Instagram sucht, die haben doch angekündigt, sie veröffentlichen ihr Ranking von 1 bis die Filme, die sie haben, so wirklich 1 ist, 2 ist, 3 ist. Ja, das wollten wir und Caro hat mir auch schon alles geschickt und dann hatte ich eine super Idee. Wenn wir diesen Film hier heute, Der Spion, der mich liebte, The Spy Who Loved Me, dazu nehmen, sind wir genau bei 10 und damit hätte jeder eine Top 10. Wow! Und Caro hat erst einen Tag gar nicht geantwortet auf diese Nachricht und dann im Vorgespräch gemeint, ja, okay. Und ich so, was? Das ist die beste Idee, die ich je hatte, so ungefähr. Ja, also ich bin daran schuld, dass es immer noch nicht veröffentlicht ist. Aber nach dieser Folge verspreche ich euch, da wird es das Ranking geben. Das könnt ihr auf Insta sehen. Und das bedeutet, folgt uns auf Insta, wenn ihr ein paar Infos haben wollt. Manchmal hauen wir Quizze raus, manchmal einfach Infos. Manchmal auch einfach Szenen. Sprachdinger hier aus den einzelnen Folgen, je nachdem. Wir machen nicht so viel, wir sind auch ganz schöne Amateure bei Insta, aber wir machen ein bisschen was. Man kann uns auch bewerten auf verschiedenen Plattformen. Wenn ihr das gut findet, was wir tun, hinterlasst ruhig mal Sterne oder Bewertungen. Das freut uns tatsächlich sehr. Falls ihr in Kontakt treten wollt mit uns, wir haben eine E-Mail-Adresse, steht alles in den Shownotes. Man kann auch, glaube ich, bei Insta auf jeden Fall Kommentare schreiben. Macht das. Wir freuen uns über Feedback. Tatsächlich Grüße gehen raus an alle, die uns regelmäßig hören. Das sind in der Zwischenzeit mehr als 2 Leute. Nein, es sind schon länger mehr als 2 Leute, aber es freut uns tatsächlich. Und ab und zu trifft man ja Menschen, meistens die man kennt, aber die Feedback geben und das freut uns tatsächlich sehr, sehr, sehr. So, und dann kommt jetzt eine sehr traurige Nachricht. Nein, wir hören nicht auf mit dem Podcast, um Gottes Willen, das macht viel zu viel Spaß. Aber wir sind tatsächlich jetzt im Mai 2026 und der Sommer steht vor der Tür. Und wie das so ist im Leben, es gibt Zeiten, in denen man gerne Pausen nimmt. Und wir werden eine Pause machen. Tatsächlich, wir gehen in eine Sommerpause. Wir bereisen die Welt oder auch nicht, aber wir gehen in uns und wir erholen uns ein bisschen.
Wir gehen in eine Sommerpause. Aber wir hoffen, dass alle unsere Hörer danach wieder bei uns sind und nach der Sommerpause wieder fleißig uns abonnieren und hören.
Genau, also alle, die das Abo haben, bleibt, stay tuned, Wir kommen wieder, versprochen. Und alle anderen, die diese Folge hören in ein paar Jahren oder so, ihr werdet sehen, es geht weiter. Auf jeden Fall. Es geht weiter. Es macht wirklich viel zu viel Spaß. Gut, dann apropos. Ist dir aufgefallen? Eins habe ich noch. Die Verabschiedung von James Bond. Da steht im Abspann, James Bond will return in For Your Eyes Only. Und
not
ich so,
true.
Wie? Was? Habe ich all die Jahre falsch die Reihenfolge aufgelistet? Was ist das denn? Nein, tatsächlich. Die haben in der Produktion dann umentschieden. Also nicht For Your Eyes Only ist der nächste James Bond, sondern nach der Sommerpause kommen wir zurück mit dem unglaublichen, großartigen oder auch nicht, Moonraker.
Richtig.
Genau. Gut, dann jetzt aber bedanke ich mich für das tolle Gespräch. Caro hat wie immer sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon drauf, nach der Sommerpause wieder mit dir zu sprechen.
Vielen Dank dir, Micha, für alle deine Mühen. Du bist hier unser PR und kümmerst dich um Insta und alles, was unseres öffentliches Auftreten betrifft. Vielen Dank dafür.
Ja, da sind wir nicht so präsent. Also ich mache jetzt nicht so viel.
Und genau, es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, nochmal mit dir drüber zu reden, über diesen Film. Und ich freue mich auch auf die nächste Folge nach der Sommerpause. Bis dann.
Nach der Sommerpause. Bis dann, Caro. Mach's gut.
Tschüss.